Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Mit einem spannenden Kriminalroman, da kann man so richtig schön die Zeit vergessen, aber auch den grauen Winterhimmel und den Weihnachtsstress. Und ganz besonders und vor allem, wenn es die besten Krimis des ganzen Jahres sind. Was die Juroren unserer Krimi-Bestenliste 2023 am allerbesten fanden, darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal schauen wir auf den PEN-Kongress, der am Wochenende stattfindet, im Gespräch mit der Schriftstellerin Ursula Krechel. Mit dem Kopf durch die Wände, so lautet das Motto des PEN-Berlin-Kongresses, der am Wochenende im Festsaal Kreuzberg stattfinden wird. Und vor den Kopf gestoßen, da fühlten sich in letzter Zeit offenbar diverse Mitglieder. Als erster war der ehemalige Verleger und Historiker Ernst Pieper ziemlich öffentlichkeitswirksam aus dem Autorenverband ausgetreten, weil er fand, dass Susan Neiman und Eva Menasse gegenüber Israel eine selbstherrliche Verachtung an den Tag legen würden. Es folgten daraufhin weitere Austritte. Es könnte also ein turbulenter Kongress werden. Die Schriftstellerin Ursula Krechel wird das hautnah miterleben. Viele kennen bestimmt einen ihrer Romane wie Landgericht, der mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden ist. Sie wird am Samstag eine Rede beim PEN-Kongress halten und ich freue mich, dass sie jetzt Zeit für uns hat. Hallo, guten Morgen, Ursula Krechel.
Guten Morgen.
Wie schauen Sie auf diese Austritte und die Kontroverse, die das verursacht hat?
Es ist eine dramatische Situation, die eigentlich durch die Situation einfach noch schlechter geworden ist, indem einfach sehr, sehr viel berichtet worden ist. Die Kontroverse ist vielleicht deswegen auch so kompliziert, weil durch Cancel Culture, durch verschiedene Nichtpreisverleihungen, Schließungen die Lage so aufgeheizt ist. Ich bin der Meinung, dass Facebook, wo Ernst Pieper seinen Austritt erklärt hat, überhaupt nicht der richtige Ort ist, um solche Dinge auszumachen. Von fast 600 Mitgliedern, es ist eine einstellige Zahl, ich wiederhole es nochmal, ausgetreten. Und es scheint ja so, dass das Zusammensein und das gemeinsame Machen ohnehin eine große Schwierigkeit hat. Wir haben in dieser Zeit sehr, sehr viel gemeinsam gemacht. Viele Veranstaltungen, gleich nach dem Attentat, eine Veranstaltung im Deutschen Theater auf der Buchmesse. Und das ist sehr viel. Und deswegen denke ich, es geht auch gut weiter.
Wenn Sie sagen, Facebook ist nicht der richtige Ort für sowas, würde ich auch zustimmen und frage ich mich natürlich gleich, warum diskutieren Sie dann nicht in irgendeinem anderen Raum als PEN-Mitglieder oder gibt es da so Diskussionen, die man als Öffentlichkeit gar nicht mitkriegt?
Böll hat einmal von der Einigkeit der Einzelgänger gesprochen. Wir sind alle ehrenamtlich tätig. Es ist nicht möglich, dass immerzu diskutiert werden kann. Wir haben auch eine andere Arbeit zu tun und die Frage, einfach diese Öffentlichkeit herzustellen, schien mir in diesem Fall auch nicht gut. Man müsste eigentlich, oder Ernst Pieper hätte eigentlich, er hat an der Arbeit bis jetzt nicht teilgenommen, er hätte vielleicht eine andere Form wählen sollen. Du hast eine Lawine losgetreten.
Das ist ja jetzt immer wieder solche Vorfälle, dass einer oder mehrere sagen, jemand anders hat was gesagt, was man eigentlich nicht sagen darf. Und Sie setzen sich aber ja morgen in Ihrem Redebeitrag auf dem PEN-Berlin-Kongress genau mit der Freiheit des Wortes auseinander. Worum wird es da gehen, gerade in Anbetracht dessen, was ich gerade auch beschrieben habe und Sie ja auch?
Die Freiheit des Wortes ist etwas sehr Großes und etwas absolut zu Verteidigendes. In der Freiheit des Wortes ist im Augenblick es so schwierig, dass sich verschiedene Begrifflichkeiten übereinander lagern oder eben übereinander gelagert werden. Das ist Antisemitismus, das ist Antizionismus, das ist eine Kritik an der Netanyahu-Regierung, die möglicherweise eben auch vor 3-4 Jahren nicht so gewesen wäre. Das sind Dinge, die gehen übereinander. Und ich glaube, wir stehen nur gut da insgesamt in der deutschen Gesellschaft, wenn wir Positionen Raum lassen und diesen Positionen nicht gleich eben mit einem Etikett versehen, ehe sie überhaupt da sind.
Trifft das auch zum Beispiel zu, wenn man sich jetzt diese Debatte anschaut, die diese Woche tobt, um Mascha Gessen, die russisch-amerikanische Publizistin, die soll ja den Hannah-Arendt-Preis bekommen. Und Sie haben das ja sicher mitbekommen, dass da große Diskussionen entstanden sind und sich eben auch die Böll-Stiftung und der Bremer Senat daraus zurückgezogen hat, weil sie eben in einem Text für den New Yorker die Situation der Menschen in Gaza mit der von Juden in einem Ghetto in der Nazizeit verglichen hat.
Das war sicher keine kluge Idee von Mascha Gessen, aber ich habe gerade eben gelesen, dass die Böll-Stiftung sich dagegen verwahrt hat, sich von dem Preis zurückzuziehen oder ihn abzuerkennen wollen. Und sie freut sich an dessen auf die Journalistenanfragen. Das heißt, es wird im Moment eben auch, die Cancel Culture ist so in die Mitte der Gesellschaft getreten, dass nicht mehr klar ist, wer steht wo. Oder es haben viele Leute einfach Angst im Moment, Angst, etwas Falsches zu tun. Und deswegen ist nichts zu tun eigentlich keine gute Idee.
Es wird ja auch einen Gast bei Ihnen auf dem Penn-Berlin-Kongress geben. A.L. Kennedy hält morgen Abend eine Festrede. Die gilt auch als BDS-Unterstützerin. Wie sehen Sie denn dem Auftritt und diesem Beitrag entgegen? Frau Krechel? Ha, jetzt hat uns wieder mal die Technik einen Streich gespielt und Frau Krechel ist aus der Leitung geflogen, aber wir versuchen es gerade noch. Nein, jetzt ist sie wieder da. Frau Krechel, sind Sie wieder da? Ja, schön.
Was passiert ist, ja.
Ich weiß auch nicht, die Technik hat uns einen Streich gespielt, aber schön, dass ich Sie wieder dran habe. Hatten Sie meine letzte Frage gehört? Ich hatte nach A.L. Kennedy gefragt.
Nein, das habe ich nicht gehört.
Die tritt ja morgen auf beim Kongress und hält die Festrede und auch das ist ja kontrovers diskutiert worden.
A.L. Kennedy ist schon im Sommer eingeladen worden, als noch lange nicht daran gedacht würde, dass etwas so Schreckliches passieren würde. Sie ist eine so, ja, ich glaube, man könnte sagen, sie ist die interessanteste Autorin Großbritanniens und eine begnadete Satirikerin ihrem eigenen Land gegenüber. Ich glaube schon, dass sie klug und vorsichtig genug ist, sich darauf einzustellen, bei ihrer großen deutschen Leserschaft, was hier angemessen ist. Und ich habe sie noch nie gesehen. Ich freue mich sehr auf sie. Und ich glaube, das Vertrauen auch in eine solche große Autorin ist groß. Und ich glaube, sie wird das nicht enttäuschen.
Jenseits all dieser Debatten um den Krieg in Gaza, in Israel, um Antisemitismus, was ist für Sie das drängendste und dringlichste Thema jetzt bei dieser Mitgliederversammlung?
Das dringendste Thema ist sicher die Sorge um Stipendiaten, die Sorge um verfolgte Schriftsteller und Journalisten in aller Welt. Wir müssen an den Iran denken. Wir haben verschiedene Panels zu verschiedenen Dingen. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu sehen, wir sind im Grunde genommen oder wir sind in einer höchst privilegierten Situation. Wir können streiten, wir dürfen streiten. Wir haben vielleicht im Moment zu viel Öffentlichkeit dafür, aber die Freiheit, die wir haben, sollten wir nicht hoch genug schätzen.
Ursula Krechel, dann wünschen wir alles Gute für den Kongress, für Ihre Rede und vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Niklas Mark, ich bin Autor. Von mir erschien zuletzt das Buch »Eine Frau und ein Mann« im Hansa Verlag. Und ich stelle Ihnen heute einen Roman vor, der mich sehr fasziniert hat, den ich in Paris gefunden habe vor vielen Jahren in einem Antiquariat. Der Roman heißt Deutschland oder man müsste korrekter sagen Deutschland, weil das der französische Titel ist. Der Autor ist René Transius. Er hat 1929 diesen Roman geschrieben, Deutschland, der für mich eine Offenbarung war. Warum? Weil er, so wie es vorher und hinterher eigentlich kaum mehr passiert ist, über Deutschland in einer ganz zärtlichen, aufgeregten, wild fantasierenden Weise erzählt. Es ist die Geschichte eines jungen Hotelfachangestellten, André Leuchet, der in Paris der 20er Jahre, was für uns heute natürlich der interessanteste Ort der Welt damals war, im Rückblick, Picasso, die Surrealisten, Hemingway, Fitzgerald, alle waren da. In diesem Roman ist Paris aber tot. Da ist nichts mehr los und André Leuchet entscheidet sich, ich nehme den Nachtzug nach Berlin. Und da wird beschrieben, wie Berlin aus ausschließlich neuen Hochhäusern besteht. kristalline Bars, alle Menschen sind äußerst modern, die Frauen haben sich befreit aus allen Rollenkorsetten, fahren mit riesigen Horch-Achtzylinder-Cabrios zum Kaffeetrinken nach Sylt und sind abends wieder in Berlin. Er hat Berlin erfunden, aus einer französischen Sehnsuchtsperspektive und sich vorgestellt, wie könnte eine moderne Stadt, eine moderne Gesellschaft, eine befreite Gesellschaft aussehen. Und das hat er geschrieben und dieses Berlin ist eine so schöne Erfindung, wie sie eigentlich danach nicht mehr zu finden ist. Die Nazis haben dieses Buch beim Einmarsch in Paris 1940 als erstes von allen Büchern verbieten lassen. Und es ist danach lange nicht mehr aufgelegt worden. Es ist 1997 nochmal in einer kleinen Edition erschienen in Paris und seitdem verschwunden. Aber ich muss sagen, als ich in Paris studiert habe und dieses Buch im Antiquariat fand, hat es eigentlich sehr meinen Blick auf die französische Literatur geprägt und auf diese Sehnsucht des Landes Frankreich nach einem Deutschland, wie es leider nie war. Und ich habe immer neben meinem Computer so einen Stapel Bücher liegen, die ich brauche, wenn ich selber Bücher schreibe. Und als ich den Roman Technophoria geschrieben habe, war das ein Buch, das neben mir auf dem Tisch lag, wo ich immer wieder hineingeschaut habe, wie macht der Autor das, wie erfindet der Autor so eine Idealwelt, in der alles ganz anders funktioniert als im heutigen Leben. Es war auch eines der Bücher, die mich nicht nur fasziniert haben, sondern eins der wenigen Bücher, wo ich sagen würde, es ist ein Buch, in das ich einziehen möchte. Ich würde gerne in der Welt leben, die da beschrieben wird.
Sagt der Architekturkritiker und Autor Niklas Mark über sein Buch des Lebens Deutschland von René Trincieus. Und am Montag war Niklas Mark mit einem eigenen neuen Buch bei uns, eine Frau und ein Mann. Das hat er zusammen mit der New Yorker Illustratorin Liane Shepton gemacht. Und nachhören können Sie das ganze Gespräch bei uns in der Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Hausarbeit überhaupt, das sind Bereiche unseres täglichen Lebens, die immer noch zu großen Teilen in Frauenhand liegen. Die sogenannte Care-Arbeit ist extrem ungerecht verteilt. Das hat sich ja auch in der Pandemie nochmal überdeutlich gezeigt, aber geändert hat das auch nicht viel. Wie es auch anders gehen könnte, dieser Frage geht ein Buch nach, das von alternativen Lebensformen erzählt. Utopien für den Alltag, eine kurze Geschichte radikaler Alternativen zum Patriarchat, so heißt das Buch der amerikanischen Professorin Kristen Gozzi. Katharina Teutsch hat es gelesen. Wie müsste denn das Familienleben aussehen, wenn es anders wäre als das Ungerechte, das wir kennen? Schickt da die Kristen Gozzi erstmal so eine Art Definition voraus?
Also für Kristen Gozzi gibt es so zwei Prinzipien, die es eigentlich bei der Familienplanung zu überwinden gilt. Und zwar nennen Ethnologen das zum einen die Patrilinearität und zum anderen die Patrilokalität. Patrilineal ist es, wenn die Ehefrau zum Beispiel nach ihrer Heirat quasi in den Besitz der Familie ihres Mannes übergeht, also indem sie seinen Namen annimmt und ihre Mitgift der Familie des Mannes zur Verfügung stellt und so weiter. Patrilokal meint, dass sie ihr eigenes Elternhaus verlässt und sich fortan dem Haushalt der Schwiegerfamilie eingliedert. Und diese zwei Prinzipien, die sorgen natürlich immer dafür, dass die Frauen ihr familiäres Netzwerk abgeben müssen und in bestimmten Fällen oft auch ihre Autonomie. Die klassische Kleinfamilie der westlichen Welt, also die Autorin schreibt ja immer irgendwie mit Blick auf die US-amerikanische Gesellschaft, die ist auch heute oft noch genau so organisiert. Und das muss sich ändern, findet Kristen Gozzi.
Und was findet sie dann für Modelle oder Alternativen?
Also sie hat echt Beispiele aus ganz unterschiedlichen Epochen und Kulturen parat. Ich greife jetzt mal ganz willkürlich ein paar heraus. Platon kommt in ihrer Studie vor als Protofeminist, denn Platon hat in seinem berühmten Buch Der Staat, also Politeia, um eine Art staatlich organisierte Kindererziehung geworben, die Frauen entlasten sollte und ihnen auch einen Zugang zu Bildung gewähren sollte. Und wenn man schon bei den Altertumsbeispielen ist, auch die jungsteinzeitliche Siedlung Çatalhöyük darf natürlich in keiner ordentlichen Patriarchatstudie fehlen. Auf dem Gebiet der heutigen Türkei haben vor etwa 9000 Jahren Menschen in kollektivistischen Langhäusern gesiedelt. Und diese Menschen waren, das glauben Archäologen zumindest, frauenzentriert, göttinnenverehrend und Achtung friedlich. Und dann hat Gozzi natürlich noch zahlreiche Beispiele aus der jüngeren Zeitgeschichte. Ich greife da auch wieder ein paar raus. Die Idee des Frühsozialisten Charles Fourier, seine Ideen werden vorgestellt. Der hat 1816 ein Buch mit dem Titel Aus der neuen Liebeswelt verfasst und war der Meinung, die Frau gehört absolut nicht an den Herd. Und das fanden auch deutsche Sozialdemokraten. August Bebel wird rund 50 Jahre später mit seinem Buch Die Frau und der Sozialismus erwähnt. Seine Mitstreiterin Lili Braun als Erfinderin des Mutterschutzes. Und dann streift die Autorin die Ideologie der frühen Kibbutznik in Israel, die sich ja kollektivistisch organisiert hatten. Und sie betrachtet aktuelle Lebensgemeinschaften von Mehrgenerationenhäusern bis hin zu deutschen Baugruppen und heutigen Regenbogenfamilien. Also ich könnte jetzt ewig, wie Sie merken, so weiterreden.
Aber hakt sie denn da so ein Beispiel nach dem anderen ab oder ist das Buch irgendwie ein bisschen origineller aufgebaut?
Also ich konnte keine rechte Systematik feststellen. Es geht wirklich einen wilden Ritt quer über den Globus, quer durch sämtliche Zeitalter. Und das muss man auch sagen, quer durch alle möglichen Themenfelder. Also es geht um Konzepte von Mutterschaft. Es geht um moderne Familienplanung, um Wohngemeinschaften, um Bildungschancen. Es geht um Umweltbewusstsein. Also Gott, sie hat alle möglichen Beispiele ausgegraben, die autonome Lebensformen für Frauen entweder imaginierten, wie das bei Platon oder anderen der Fall war, oder tatsächlich realisierten, wie zum Beispiel bei den Beginen. Das war so ein weiblicher Laienorden im Mittelalter, in dem Frauen sich autonom wirtschaftend organisiert hatten.
Und war da jetzt was dabei, wo Sie gedacht haben, boah, das finde ich richtig gut, möchte ich am liebsten nachmachen?
Ja, so ein Beispiel, das hat mich sehr fasziniert. Es ist das Beispiel des tibetischen Mosur-Volkes. Diese Gesellschaft kennt kein Konzept des Vaters. Also die Ehe ist eine Art Besuchsehe, das heißt, die Frauen bleiben im mütterlichen Haushalt, die Männer im Haushalt ihrer Großmütter mütterlicherseits und dann besucht man sich halt, macht Babys, geht wieder. Verantwortlich ist der Mann dann nur den Kindern seiner Schwester gegenüber. Es ist also keine Väter, sondern eine Onkelgesellschaft. Das Ganze hat den Vorteil, dass Frauen ihr eigenes Versorgungsnetz haben oder nicht aufgeben müssen und nutzen können und dass Liebespaare sich freiwillig finden oder auch wieder aus den Augen verlieren. Und dass sich ein Patriarchat auf diese Art und Weise gar nicht erst einnisten kann. Also das ist, finde ich, ein Beispiel aus der aktuellen Ethnologie, was durchaus Überzeugungskraft für mich besitzt.
Aber wir werden jetzt mit diesem Buch nicht die Kleinfamilie grundsätzlich überwinden.
Ja, ich fürchte, das wird erstmal nicht passieren, natürlich nicht wegen des Buchs, aber so wie es geschrieben ist, trägt es auch nicht wirklich dazu bei. Denn Kristen Gott, sie folgt mit ihrem Vorgehen so einer Sachbuchmode aus dem US-amerikanischen Raum, die mich wirklich zunehmend nervt. Das sind meist recht geistlos zusammengeschusterte Überblicksbücher zu großen Themen, die dann aber irgendwie nur so kursorisch präsentiert werden. Also ich frage mich immer, was ist da jetzt so das Interesse eigentlich der Autorin? Ja, die ist auf Osteuropa-Studien spezialisiert. Warum schreibt sie nicht ein tief informiertes Buch zu einem Thema, das sie besser kennt und besser erforscht hat als alle anderen? Stattdessen präsentiert sie die Forschungsergebnisse anderer in fast schon fahrlässig abgekürzter Weise. Mir fehlen da ehrlich gesagt Gründlichkeit und Esprit. Und wenn die Autorin dann am Schluss so verwabert meint, naja, man dürfe doch die Hoffnung nicht aufgeben und sie will mit ihrem Buch einfach nur ein paar Hoffnungsimpulse geben, dann denke ich mir, wenn ein Sachbuch am Ende ins Erbauliche abdriftet, dann ist das auch eine Art, seine Arbeit nicht zu machen.
Katharina Teutsch über Kristen Gotzis Buch Utopien für den Alltag, eine kurze Geschichte radikaler Alternativen zum Patriarchat. Übersetzt aus dem Englischen von Laura Sue Bischoff und Ulrike Bischoff, erschienen beim Surkamp Verlag für 28 Euro.
Adventskalender. Hallo, ich bin Lydia Heller, Redakteurin bei den Zeitfragen am Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke dieses Jahr ein Buch, das sich gut liest und gut aussieht und sich auch noch gut anfühlt. Das ist nämlich ziemlich schwer und in so rauen Stoff gebunden. Leben ohne Ende, der ewige Kreislauf des Lebendigen heißt es, geschrieben von Bernd Heinrich. Das ist ein Deutsch-Amerikaner und inzwischen emeritierter Professor für Biologie an der Universität Vermont. Gestoßen bin ich auf dieses, wie ich finde, wirklich wunderbare Buch bei einer Recherche über Jenseitsvorstellungen. Und in gewisser Weise präsentiert Bernd Heinrich so eine in dem Buch, und zwar eine ganz naturwissenschaftliche. Er zeichnet Wege nach, auf denen Pflanzen, Tiere und Menschen, also Leben, aus vergangenem Leben entsteht. Und wie alles, wir alle, nach dem Tod wieder zur Grundlage für neues Leben werden. Sozusagen in einem großen Recycling-Kreislauf. Und das macht er zugleich ganz sachlich und mit viel Wärme. Ich schenke das Buch meiner Schwägerin, habe ich gedacht, Birte, die ich sehr, sehr mag. Sie ist Biologin und Ärztin. Und seit dem Tod ihrer Mutter rede ich mit ihr sehr oft darüber, ob wir nicht doch irgendwie weiterleben nach dem Tod. Und wenn ja, in welcher Weise? Bernd Heinrichs Leben ohne Ende, der ewige Kreislauf des Lebendigen, passt da doch total perfekt. Übersetzt hat das Buch Heiner Kober und erschienen ist es bei Mattes und Seitz.
Auf unsere Krimi-Bestenliste, die jeden Monat erscheint, freue ich mich immer richtig, weil da 17 Kritikerinnen und Kritiker echte Perlen aus dem Meer der Neuerscheinungen gefischt haben. Spannende, literarisch anspruchsvolle Romane, die nah an den Themen unserer Zeit sind. Und jetzt gibt's quasi die Crème de la Crème, serviert die besten Kriminalromane des Jahres. Denn seit heute ist die Jahresbestenliste auf unserer Website. Und wie diesmal die Liste zustande gekommen ist, darüber möchte ich mit Tobias Golis, dem Sprecher der Jury, und mit Juror Kolja Mensing sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Andrea.
Hallo.
Fangen wir doch mal ganz oben an mit dem Top-Titel auf Platz 1. Da steht Fünf Winter von James Kestrel. Tobias Golis, warum ist das aus Ihrer Sicht der beste Krimi des Jahres?
Toll ist an diesem Krimi, dass er auf der einen Seite vollkommen aktuell ist. Er ist zwar 2021 geschrieben worden mit dem Originaltitel Five Decembers, aber er ist im Grunde genommen eine Absage an das, was wir den letzten anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren erleben mussten, eine Absage an den Krieg. Allerdings erzählt am Beispiel des Zweiten Weltkrieges, in dem ein junger Detektiv von Hawaii über Hongkong nach Tokio kommt und wieder zurück auf der Suche nach einem sadistischen Mörder, der aber gleichzeitig als Spion irgendwie in diesem ganzen Kriegsgeschehen verwickelt ist. Und das Großartige an diesem Roman ist, er erzählt das Einfache und Private und das Individuelle, wie auch das große Ganze des Zweiten Weltkrieges, erzählt er in einem einzigen wunderbaren Fluss, der um die halbe Welt, also zumindest um die halbe östliche Welt geht.
Und Kolja, stimmen Sie dem zu?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist traurigerweise der richtige Krimi für das Jahr 2023 wegen dieses Kriegsbezuges. Und es ist aber eben auch ein Krimi, und das fand ich interessant, ein Krimi, der die Genregrenzen sprengt. Am Anfang steht ein Verbrechen, ein Polizist jagt einen Mörder, aber es ist eben auch ein Spionage-Thriller. Es geht um Geheimnisse, um Verrat, um Loyalität, und hier wird eine ganz große tragische Liebesgeschichte erzählt, die aus meiner Sicht heraus auf jeden Fall so der eigentliche Glutkern dieses Romans ist und die für mich so richtiges Hollywood-Format hat. Also das ist so ein Krimi im 4K-Format, ganz toll.
Mir ist ja gleich aufgefallen, dass alle drei Top-Plätze mit Titeln aus den USA besetzt sind. Also auf Platz 2 und 3 sind dann Aus der Balance von Megan Abbott und dann auf eben Platz 3 Die Bäume von Percival Everett. Geht da auch gleich so der Hollywood-Film im Kopf ab, wie Sie gerade gesagt haben, Kolja?
Ja, also bei Megan Abbott vielleicht als erstes Mal, da dachte ich am Anfang, dass dieser Roman vor einigen Monaten ganz oben in unsere Krimi-Bestenliste eingestiegen ist, eher so als eine Art ironische Verbeugung vor dem Pulpmaster Verlag, der sich ja seit Mitte der 90er Jahre so um die vergessene Klassiker und Außenseiter des Noirs hier in Deutschland kümmert. Aber dieser Pulpmaster Verlag hat es tatsächlich geschafft, in der ganzen Zeit einfach mal keinen einzigen Titel einer Frau zu veröffentlichen. Und eigentlich ging das auch vor 30 Jahren schon nicht mehr so richtig. Umso größer also die Sensation, dass plötzlich Megan Abbott da im Programm auftaucht und dann noch mit einem Thriller, der ausgerechnet in dieser doch eher weiblich gelesenen Ballettwelt spielt. Und in diesem Fall ist diese Welt eigentlich gar nicht so besonders glamourös. Aus der Balance führt in ja so eine etwas abgewrackte Ballettschule in einer trostlosen amerikanischen Kleinstadt, die von zwei Schwestern betrieben wird, Dara und Marie. Außerdem ist dabei noch Daras Mann Charlie. Und von Anfang an merkt man, dass es da ja so unterschwellige Konflikte zwischen den dreien gibt. Und dann kommt ein Bauunternehmer dazu, der eigentlich Renovierungsarbeiten in der Ballettschule durchführen soll und mit seiner rücksichtslosen und brutalen Art so einen gefährlichen Keil zwischen die Schwestern treibt. Aus der Balance ist jetzt ein sehr atmosphärischer Thriller. Von Anfang an liegt da so eine kranke, inzestuöse Sexualität in der Luft. Das hat ein bisschen was von einem David Lynch-Film. Aber nun, der Grund, warum Megan Abbott damit ganz oben in unserer Jahresbestenliste steht, das ist, glaube ich, dass Aus der Balance geradezu perfekt choreografiert ist. Die eigentliche Geschichte wird so in Form von Flashbacks erzählt und am Ende schließt sich die Hand los, total nahtlos. Es ist wirklich alles erzählt und gleichzeitig, und das ist wie in so einer Shakespeare-Tragödie, gleichzeitig ist halt eine ganze Welt in Trümmer zerfallen.
Und Tobias Golis, warum ist Platz 3 mit Die Bäume von Percival Everett gut besetzt?
Wir fragen uns ja immer bei bestimmten Themen, wie kann man überhaupt bei denen noch Aufmerksamkeit gewinnen? Und eins dieser Themen, wie kann man noch das Verbrechen des Rassismus, die Tragik, die damit verbunden ist, überhaupt beschildern, sodass sie irgendwie noch was aufrüttelt? Und das gelingt diesem Percival Everett mit diesem Roman ausgesprochen gut, und zwar indem er sozusagen auf eine ganz alte satirische Form der Literatur, den Schelmenroman, zurückgreift. Wir erinnern uns vielleicht, Till Eulenspiegel karikiert die gesellschaftlichen Verhältnisse, indem er den Herrschenden ihre eigene Melodie vorspielt oder vorsiegt und sie einfach wörtlich nimmt. Und genau das macht dieser Percival Everett, indem er einen Fall aufgreift, der in der schwarzen Community der USA sehr berühmt ist. 1955 wurde ein Emmett Till, ein 14-Jähriger, gelyncht, massakriert, weil er angeblich eine weiße Frau schief angeguckt hat. Und kurz danach wurden die Leute, die den Lynchmord gefeiert haben, wurden freigesprochen. In einem Gerichtsverfahren, das natürlich von Rassisten betrieben wurde. Und dieser Everett erzählt jetzt in Die Bäume die Geschichte, dass Verwandte, Überlebende dieses Massakers, freigesprochenen Rassisten als Erste und dann alle anderen Rassisten nach und nach in einem Aufstand der Untoten massakriert werden. Und das kann natürlich nur geschehen, indem diese Massakrierten und Schwarzen als Zombies, als Untote auftreten und damit auch die Kraft und die Macht haben, ganze Familien von weißen Rassisten umzubringen. Das gipfelt letztlich darin, dass sie den Präsidenten, der damals noch rote Haare hatte, unter seinem Schreibtisch aufsuchen und erschrecken.
Aber ist ja schon erstaunlich, dass drei Titel eben aus den USA an der Spitze sind. Ich erinnere mich auch an Krimi-Jahresrückblickgespräche, die wir hatten, wo auch deutsche Titel ganz oben waren. Was ist da denn los?
Ja, also das stimmt schon. Ich meine, man neigt ja leichter zu, auf die Herkunftsländer von Literatur zu schauen und da dann so eine gewisse Diversität einzufordern. Und aus diesem Blick ist es natürlich auffällig, dass wir hier drei Titel aus den USA haben, ausgerechnet aus den USA, die ja sowieso die Krimi-Produktion weltweit dominieren. Aber ich finde eigentlich viel wichtiger, dass wir hier drei Titel an der Spitze haben, die das Genre auf völlig unterschiedliche Art und Weise bearbeiten. Also bis hin, Tobias hat das gerade erzählt, bis hin zu so einer Zombie-Komödie, die man dabei hat. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf die deutschsprachigen Titel auf der Liste uns fokussieren, zum Beispiel auf Andreas Pflüger Spionage-Thriller Wie Sterben geht, dann ist mein Eindruck tatsächlich das Thema und Zugang hier ja eher stark angelsächsisch geprägt sind. Oder was meinst du, Tobias? Liege ich da richtig?
Das würde ich jetzt gerade bei Andreas Pflüger nicht sagen, weil er nämlich, also ich habe zwar selber gesagt, dass Andreas Pflüger der deutsche John Le Carré ist, aber der Deutsche, und zwar deswegen, weil er im Grunde genommen in seiner wahnsinnig verdichteten Sprache, in seinen unglaublich kurzen, verknappten Action-Szenen, in denen manchmal ein einziger Satz eine ganze neue Szene aufreißt, tatsächlich sowas geschaffen hat wie den Spionageroman auf Deutsch. Diesmal ist es aber eine Geschichte aus dem Kalten Krieg, aus der Hochzeit des Kalten Krieges, in der eine taffe Slawistin zur BND-Agentin wird und über sich hinaus wächst bei dem Versuch, einen KGB-Agenten, der also hochrangig angesiedelt ist, aus Moskau heraus zu buxieren und dabei Risiken und Gefahren eingeht, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, die aber Andreas Pflüger in einer Art Poesie des Spionageromans wunderbar schildert. Also ich finde, das ist das beste Buch dieses sowieso schon hochgelobten Autors.
Also ganz tolle Empfehlungen eigentlich auf dieser Liste. Mir fiel natürlich auch noch Jan Kostin Wagner ein. Der war ja auch bei uns in der Lesart mit seiner Trilogie. Auch ganz, ganz große Empfehlung, finde ich. Aber gibt es denn irgendwie trotz dieser unterschiedlichen Titel, über die ihr jetzt auch gesprochen habt, da so eine Art Trend fürs Krimi-Jahr 2023?
Wenn Sie mich fragen, ist es so, dass der Trend eigentlich sich fortsetzt, den wir schon im Jahre 2022 hatten. Und zwar tritt diese traditionelle Idee von Fall, Polizeiermittlung oder detektivische Ermittlung und Auflösung immer mehr zurück. Also der einzige Roman unter unseren 10, Jahresbesten, der überhaupt so in der Nähe von dieser Konstruktion ist, ist Matthias Dehns, der Taucher. Eine tolle Geschichte, die unter Wasser spielt hauptsächlich. Aber insgesamt ist der Unterschied zwischen Kriminalliteratur und Kunstliteratur, würde ich sagen, immer geringer. Jedenfalls dieser Kriminalliteratur, über die wir jetzt hier sprechen.
Ich würde da total gerne nochmal auf Nicola La Gioia verweisen, die Stadt der Lebenden, der auch auf unserer Jahresbestenliste steht. Das ist ein italienischer Krimi mit einem sehr realen Hintergrund. True Crime könnte man fast sagen. Und das passt ganz gut zu dem, was Tobias gerade erzählt hat. Nicola La Gioia recherchiert die Hintergründe eines brutalen Mordes, der sich im Jahr 2016 in Rom ereignet hat. Zwei junge Männer, die aus guten Verhältnissen kommen, haben da so einen Stricher zu Tode gefoltert. Die Mörder wurden verurteilt, aber im Grunde genommen sind Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht daran gescheitert zu verstehen, was die Täter angetrieben hat. Und Nicola La Gioia macht nun das gewissermaßen so in der Tradition von Truman Capote und Kaltblütig, was eben nur die Literatur kann. Er macht sich auf die Suche nach der Geschichte, die sich hinter diesem Mord verbirgt, oder besser gesagt nach der Möglichkeit, ein scheinbar sinnloses und zugleich verstörend brutales Verbrechen überhaupt erstmal erzählbar zu machen. Und das ist für mich, ich würde fast sagen, das interessanteste Buch, was auf dieser Liste steht.
Also es gibt offenbar ganz große Fragen, die habe ich gehört, die über so fallartige Literatur und Verbrechen weit hinausgehen. Aber trotzdem ist ja der Krimi, auch wenn man in Buchhandlungen schaut und überhaupt am Buchmarkt, immer noch so ein ganz klar umrissenes Genre. Woran liegt das denn?
Also das liegt einfach daran, dass die Buchhändler Krimis, genauso wie die Verlage übrigens, wie die meisten Verlage, als kommerzielles Gewerbe betreiben. Und zwar kommerziell im Sinne von, das Literarische interessiert nicht besonders. Davon aber unterscheiden muss man die Buchhändler, die zum Beispiel die Krimi-Bestenliste aushängen und in ihren Krimi-Abteilungen dann auf diese Art von Kriminalliteratur auf verweisen. Im Buchhandel herrscht eben wie in den Verlagen immer noch die Ideologie vor, Krimi sei im Grunde genommen minderwertige Literatur. Aber wir loben ausdrücklich und fordern die Buchhändler auf, wie die klugen Buchhändler zu handeln, nämlich zu zeigen, dass es unter Krimis nicht nur die Formelliteratur gibt, sondern die Literatur, die literarisch gleichwertig mit der Kunstliteratur ist.
Was ich allerdings trotzdem nochmal sagen würde, ich finde es halt auf eine Art dann auch wieder total interessant, dass der Krimi so seinen eigenen, erstmal klar abgegrenzten Bereich hat, wenn man von außen guckt. Denn das macht ja Genre-Literatur eigentlich so interessant, dass sie innerhalb bestimmter formaler und inhaltlicher Grenzen entsteht und gleichzeitig aber, und ich glaube, das dokumentieren wir mit unserer Krimi-Bestenliste immer ganz gut, und gleichzeitig aber diese Grenzen von innen heraus immer wieder neu bestimmt. Und das macht sie ja so aufregend. Und das geht wahrscheinlich nur, weil sie aber auch in so einem abgeschlossenen Raum funktioniert.
Die Jahreskrimi-Bestenliste, Tobias Golis und Kolja Mensing, vielen Dank für diesen Überblick. Und Sie finden die ganze Liste auf unserer Website. Und falls Sie noch Fragen haben rund um den Krimi, schreiben Sie uns an krimi@deutschlandradio.de.